Der Home Run. Musik und Infos für Rostock.
So, und in den nächsten Minuten geht es auch um Musik, aber vor allem um Informationen und ganz viele Fragen. Und dazu haben wir uns eingeladen. Schön, dass ihr gekommen ist, Steffen Bockern, OB in Spe. Das klingt eigentlich ganz schön. Schönen guten Tag dir.
Ein wunderschön.
28, 29 Grad heute in Rostock. Was hättest du gemacht, wenn du jetzt nicht hier wärst?
Straßenwahlkampf wahrscheinlich.
Jetzt muss ich tatsächlich.
Die Wahrheit ist, wir spielen beide Handball. Insofern, wir haben uns auf das Sieg geeinigt und das ist auch völlig in Ordnung. Ich würde jetzt vermutlich wieder irgendwo in Rostock unterwegs sein und Menschen davon begeistern, am 16.06. ihr Kreuz bei Bockhahn zu machen.
Mhm, tatsächlich ist die Terminflut, die Termin hat es weniger geworden nach der ersten Wahlrunde oder sind es jetzt mehr Termine, die Sie abarbeiten müssen?
Na, die Anzahl der Terminanfragen ist tatsächlich eine andere, aber die Anzahl der Termine, die man sich selber setzt, ist auch eine andere und die ist deutlich höher, weil natürlich geht es jetzt einfach darum, allen Leuten nochmal Bescheid zu sagen, das Ding ist noch nicht entschieden, weder in die eine noch in die andere Richtung und wenn man gewinnen will, muss man was dafür tun.
Mhm. Es wird auf alle Fälle eine spannendere Wahl werden als heute bei der FIFA, beim Weltfußballverband, da wurde ja, vielleicht wissen Sie, das haben Sie mitbekommen, Herr Infantino quasi durch.
Per Akklamation hieß es. Ja.
Europaparlament auch, EVP hat gewählt, Herrn Manfred Weber. Und in Dänemark wird heute gewählt, wobei da, aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen jetzt über Rostock reden, über Rostock im Jahr 2025 möglicherweise, im Jahr 2026. Und für alle die mit Ihnen, Herr Bockern, noch nichts anfangen können, ich habe mal ein bisschen in Ihrem Lebenslauf geblättert und mal einiges rausgeschrieben.
Ich bin gespannt.
Was nicht stimmt, Protest.
Jawohl.
Steffen Bockern, Jahrgang 1978. Geboren in Rostock, Kindheit verbracht in Reutershagen, aber auch nachher später in der Innenstadt. Nicken, sehr schön. Nach dem Abi entschieden für den Zivildienst in einer Kindertagesstätte zu arbeiten.
Sehr Nicken, richtig.
Sehr schön. Es folgte ein Abstecher zu einem Privatradio in Mecklenburg-Vorpommern.
Zwei sogar.
Mhm.
Also nicht zwei Abstecher, sondern zwei Privatradios.
Da wir nur zwei haben, okay, kann sich jeder sein Teil denken. Dann doch irgendwie noch studiert Politikwissenschaften an der Universität Rostock.
Und neuere Geschichte Europas.
Dort dann irgendwie wieder zur Politik zurückgefunden, zur wirklichen Politik muss man sagen und zurück, weil sie waren schon mal früher aktiv, im Alter von 16 Jahren, Mitglied der SED-Nachfolgepartei PDS.
Auch richtig, ja.
2004 stellte die Linke sie dann für einen Sitz in der Bürgerschaft auf, auch so passiert, im selben Jahr stellvertretender Landesvorsitzender der
PDS,
der PDS damals noch.
Mhm.
2005 geht's weiter, erster Versuch für Rostock in den Bundestag zu kommen, gescheitert.
Aber mit einem guten dritten Platz, knapp hinter Eckhard Rehberg.
Vier Jahre später, zweiter Versuch 2009, hat es dann geklappt.
Der war schöner.
Der war schöner. 2013 nochmal war wieder nicht so schön, da hat ein CDU-Kandidat da gewonnen. Und wenige Monate später fanden Sie, Herr Bockern, dann eine neue Beschäftigung. Sie wurden von der Rostocker Bürgerschaft zum Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit, Schwule und Sport gewählt.
Und zweiter Stellvertreter des Oberbürgermeisters der Hans-und-Universitätsstadt Rostock. So ist die kompakte Amtsbezeichnung.
Ich wollte es eigentlich ein bisschen kürzer machen mit der Vita, aber das ist ja tatsächlich schon noch gar nicht so alt und dann doch schon so viel erlebt. Allerdings bei der Wahl gab es ein bisschen Zoff. Man wollte anfangs nicht, es gab eine Klage. Man hatte ihnen die Kenntnis, das Wissen, die Fähigkeit abgesprochen. Das war eine unschöne Sache damals, oder?
Ja, es gab schönere Zeiten in meinem Leben. Also eine Bewerberin, die nicht mal auf dem Wahlschein der Bürgerschaft stand, die von niemandem vorgeschlagen worden war, hatte geklagt, weil sie meint, dass ihre Rechte nicht berücksichtigt worden sind. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann gab es ein komisches Urteil des Verwaltungsgerichts in Schwerin und dann gab es eine Korrektur dieses Urteils vom Oberverwaltungsgericht in Greifswald, das gesagt hat, die Bürgerschaft hat entschieden und sie wusste, wen sie wählt und sie hat sich nicht rechtswidrig verhalten. Insofern war die Wahl in Ordnung und am 14. Januar 2015 durfte ich dann anfangen zu arbeiten.
Und da sind Sie ja immer noch Senator, durchaus mit erfolgreicher Arbeit, was vorzuweisen, aber wir wollen jetzt weniger zurück, sondern eher vorausgucken, wobei das Zurück natürlich auch nicht vergessen werden darf. Erste Frage, kann uns sowas wieder passieren? Eine Klage auf Unfähigkeit, auf möglicherweise Unfähigkeit, sollten Sie die OB-Wahl am 16. Juni gewinnen?
Das halte ich für nahezu ausgeschlossen, zumindest, dass diese Klage irgendwie Aussicht auf Erfolg hätte. Aber man weiß ja nie, wer sich bemüßigt fühlt.
Herr Bockern, warum wären Sie der bessere Oberbürgermeister für Rostock?
Naja, ich habe eben eine ganz eindrucksvolle Vita gehört, um das mal mit einem Augenzwinken zu sagen. Ich bin Rostocker durch und durch. Ich bin hier geboren, groß geworden. Ich kenne diese Stadt aus dem FF. Ich kenne ganz viele Leute in dieser Stadt. Ich weiß, was hier gemacht und getan und geleistet wird. Ich kenne die Politik aus der Bürgerschaft. Ich kenne die Politik aus der Verwaltung. Ich war im Deutschen Bundestag und kenne daher nachher auch noch, wie das im Großen läuft. Ich war mal Landesvorsitzender einer Partei, nämlich meiner, und weiß deswegen auch, wie man damit umgehen muss. Und wer möchte, dass dieser Streit zwischen Bürgerschaft und Oberbürgermeister aufhört, der sollte jemanden wählen, der weiß, wie man da gut moderieren kann, weil er alle Seiten der Medaille kennt. Und das kann ich. Und dazu kommt noch, dass ich Ideen habe, wie wir Rostock zu einer modernen, zu einer sozialen, zu einer ökologischen Stadt entwickeln können im Norden Europas, die fit für das 21. Jahrhundert ist.
Mhm. Sie haben eben ganz normal schnell Ihren Lebenslauf, Ihre Vita, Ihre politischen Aktivitäten aufgelistet, aber so eine Verwaltung zu führen, so eine Stadt zu führen, ist dann doch schon, glaube ich, was anderes als eine Partei.
Ich habe da auch ein bisschen gelernt, das ist gar keine Frage. Wäre auch komisch gewesen, wenn nicht. Ja, das ist ein ganz interessanter Vorgang, weil eine Verwaltung immer sehr hierarchisch organisiert ist und weil jeder erstmal guckt, was ist meine Aufgabe und Zuständigkeit. Das klingt jetzt negativ, aber das hat durchaus auch Vorteile. Und damit gut zu arbeiten und zu wissen, wie kann ich mit den Dingen, die da unterwegs sind, arbeiten, das braucht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und auch ein bisschen Erfahrung. Und vor allen Dingen braucht es auch die Erkenntnis, dass eine Verwaltung eben kein Unternehmen ist. Mhm. Das mag irgendwie schlecht klingen, hat aber auch Vorteile. Aber selbstverständlich kann ich jetzt nicht den Sozialbereich schließen, weil er keine Erträge erwirtschaftet. Das wäre halt irgendwie Quatsch. Und mit sowas muss man auch umgehen.
Mhm. Als der erste Wahlgang dann geschehen war, die ersten Ergebnisse lagen auf dem Tisch. Sie sind ins Rathausfoyer gekommen, haben Ihren Mitbewerber, Herrn Klaus-Uwe Madsen, die Hand geschüttelt, auch ein bisschen gelächelt. Gab ja auch Grund dazu, immerhin eine Stichwahl geschafft, muss man sagen. Was schätzen Sie eigentlich an ihn? Gibt es was Sie schätzen?
An Klaus?
Ja?
Ja, natürlich. Also ich habe von ihm durchaus gelernt, dass man ohne Hemmung auf Leute zugehen kann und mit ihnen reden kann, dass man Dinge sehr kompakt darstellen kann und sehr drastisch verkürzen kann. Ich habe von ihm gelernt, dass man mit aller Kraft eine Sache verfolgen kann. Und ansonsten ist es so, dass wir uns ja tatsächlich schon längere Zeit kennen und mit dem Augenzwinkern würde ich jetzt wieder sagen, ich habe von ihm auch gelernt, dass man gut im Windschatten Rennrad fahren kann.
Okay, das ist, man kann sich jeder dann sein Teil denken, aber Radsport ist ja auch eins, was Sie beide dann auch vereint, genau. Überhaupt sportlich, beide irgendwie unterwegs, kommen wir später noch zu. Letzte Frage in dieser Runde, Rostock ist ja nun nicht alleine auf der Welt, wie nehmen Sie Deutschland momentan im Jahr an 2019 wahr? Wie hat sich Deutschland entwickelt in den letzten 2, 3, vielleicht auch 4 Jahren?
Ich glaube, dass wir im Moment in der Situation sind, wo wir zuallererst lernen müssen, unsere Demokratie wieder zu schätzen und zu verteidigen. Ich habe nach wie vor große Sorgen, dass viele nicht mehr wissen, warum wir uns mal für diese beste aller Staatsformen, die natürlich trotzdem fehlerbehaftet ist, entschieden haben. Und das ist das, was mir im Moment ganz große Sorgen macht. Ich erlebe leider ein Land, das sich abschottet und dabei vergisst, dass es eigentlich darauf angewiesen ist, Zuwanderung zu haben. Ich erlebe ein Land, in dem viel Wohlstand produziert wird, der schlecht verteilt ist. Wir erleben, dass es nach wie vor enorm viel Kinderarmut gibt und dass es einige gibt, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Und das treibt komische Stilblüten. Anders gesagt, ganz vielen Leuten geht es relativ gut, aber trotzdem haben wir eine grassierende Ungleichheit. Und das leben wir auch global.
Ja, und da macht Rostock keine Ausnahme. Und wie sich das in den nächsten Jahren verändern könnte, wenn Sie tatsächlich in 10 Tagen knapp gewählt werden zum Rostocker Oberbürgermeister. Genau darüber wollen wir in den nächsten Minuten sprechen. Vorher kleine Pause. Paul McCartney gewählt und dann geht's bei uns weiter. Herr Steffen Bockern, erstmal vielen Dank. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Then we were new. Ooh. You came along and made my life a song. One lucky day you came along, just in time. While I was searching for a ride, you came along. Then we were new. You see, there's no guarantee we've got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Then
guarantee we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new.
McCartney mit seinem Song New. Herzlich willkommen hier im Home Run. Herzlich willkommen zurück in der kleinen Talkrunde. Steffen Bockhahn, Kandidat aufs Rostocker Oberbürgermeisteramt. Vielleicht darf ich jetzt ganz kurz erzählen, in der kleinen Pause haben wir beide natürlich nicht nur geredet, sie haben sich auch hier auch an der Seite gestellt und fast auch ein bisschen gedrückt. Ne? Da kommt so ein bisschen die Radioleidenschaft wieder durch.
Ja, ich habe das knapp 4 Jahre gemacht. Ich habe das ja alles richtig gelernt, sogar noch Bandmaschine schneiden. Und da zuckt es natürlich schon nochmal am Finger, klar.
Ja, jetzt sind Sie aber mit anderen Sachen gefordert. Wir wollen in die erste Runde reingehen. Unser Redakteur Florian hat ein paar Sätze vorbereitet, zusammengefasst, zusammengeschrieben, recherchiert. Und es geht um das Thema Stadtverwaltung. Bitte zuhören.
Wenn Rostocks Oberbürgermeister in seinem Büro das Fenster öffnet, blickt er mitten auf den neuen Markt und in die Kröpi. Nicht der schlechteste Arbeitsplatz für die nächsten voraussichtlich 7 Jahre. Oberbürgermeister Rostock, dieser Job gilt als einer der einflussreichsten im Land, leitet jedoch die Geschichte der größten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern und damit auch der größten Verwaltung. Rund 2300 Mitarbeiter zählen die mehr als 40 Amtsbereiche. 60% der städtischen Mitarbeiter sind Frauen. Etwa die Hälfte der Angestellten sind älter als 50 Jahre. 71 Mitarbeiter sind in Ausbildung. Seit dem Jahr 2011 ist die Zahl der städtischen Mitarbeiter wieder ansteigend. In dieser Zeit wurden 200 zusätzliche Stellen besetzt. Den größten Amtsbereich hat sich Rostocks noch amtierender Oberbürgermeister Roland Metlin geschaffen. 13 Ämter gehören dem Oberbürgermeisterbereich inzwischen an, plus die Eigenbetriebe Tourismus und Immobilien. Großen Streit um die Struktur gab es zuletzt 2012-13, als Metlin große Teile der Kultur zur Chefsache erklärte und sich zuordnete. Mehrere Fraktionen der Bürgerschaft warfen ihm damals ein Streben nach Alleinherrschaft vor. Herr Bockhahn, werden Sie als Oberbürgermeister die Aufgaben der Verwaltung wieder stärker verteilen und möglicherweise einen 4. Senatsbereich für Kultur schaffen?
Ja, oder anders gefragt, sind wir zukunftsfähig, sind wir modern aufgestellt, so wie wo wir momentan in der Stadtverwaltung, wie sich die Stadtverwaltung momentan zeigt? Herr Bockhahn.
Also das ist völlig klar, das steht auf meiner Agenda auch relativ weit oben, das unmittelbar nach der Wahl. Da muss man gar nicht bis zur Amtsübernahme warten. Natürlich Gespräche auch mit den Amtsleiterinnen und Amtsleitern, mit natürlich aber auch den Fraktionen der Bürgerschaft zu führen sind über die Frage, wie die Verwaltung in Zukunft aussehen soll. 2014 wurde die Hauptsatzung verändert, sodass der 4. Senatsbereich wieder möglich ist und ich halte ihn auch für erforderlich. Wir sind eine wachsende Stadt und wir haben so viele Aufgaben vor uns, dass es einfach vernünftig ist, ein paar Zuschnitte zu verändern, Aufgaben besser zu verteilen. Wir haben ein paar Ämter, die sind so groß geworden, dass sie alleine fast Senatsbereiche sein könnten und ich glaube, dass wir da Strukturen definitiv neu gestalten müssen und also das schönste Beispiel ist immer, dass das Stadtplanungsamt und das Bauamt nicht in einem Senatsbereich sind. Das beißt sich aus meiner Sicht so massiv und führt zu unnötigen Abstimmungsbedarfen und da müssen wir auf jeden Fall was tun, ganz klar.
Sie hatten einen 4. Senatsbereich in Aussicht gestellt, hatten aber nicht gesagt, in welche Richtung der funktionieren könnte. Gibt es da schon konkrete Ideen in Ihrem Kopf?
Tatsächlich gibt es da Ideen in meinem Kopf, die behalte ich aber ausdrücklich noch für mich, weil ich nämlich die Diskussion ausdrücklich nicht vorbestimmen möchte. Okay. Also ich möchte unbedingt auch mit den Fraktionen darüber sprechen, wie stellt ihr euch das vor, was sind eure Ideen. Wenn die sagen, nee, sag du mal, dann ja klar, können wir machen. Aber erstmal möchte ich eine offene Diskussion und die geht immer ganz schlecht, wenn man was auf den Tisch packt.
Nun haben Sie ja den Vorteil, in der Bürgerschaft tatsächlich großen Rückhalt zu haben mit Ihrer Partei. Die Linke hat zwar auch Stimmen verloren, auch ein paar Plätze verloren, trotzdem darf man sich noch stärkste Fraktion nennen. Wie groß ist der Rückhalt denn tatsächlich in der Bürgerschaft für Sie als möglicher Oberbürgermeister?
Na, das wird sich dann zeigen, aber ich glaube, dass es durchaus möglich ist, mit den meisten Fraktionen vernünftig zusammenzuarbeiten. Bekanntermaßen gibt es Dinge, wo ich mich mit meiner Fraktion, mit den Linken, genauso gut verstehe, wie mit beispielsweise der SPD oder den Grünen. Es gibt auch Dinge, wo ich mir mit der CDU deutlich mehr einig bin als mit anderen. Klar ist, dass nur mit Demokraten geredet wird. Auch das ist eine übersichtliche Geschichte. Und insofern wird man das sehen. Aber ich glaube, dass in den meisten Fällen wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, dass die Kraft des Argumentes durchaus wirkt. Und entweder man kann überzeugen, dann hat man eine Mehrheit, oder man hat nicht gut gearbeitet.
Es ist kein offenes Geheimnis, dass die Fraktion der AfD sicherlich nicht zu ihren Kollegen schon, weil sie in der Fraktion sitzen, aber sicherlich nicht zu den Gruppen gehören, die mit denen ihr die Linke ganz viel zusammenarbeiten wird. Wie werden Sie oder wie wird die Partei, Sie sind ja dann letztendlich beides, wie funktioniert die richtige Zusammenarbeit? Wie muss man die Vertreter der AfD nehmen?
Also das müssen wir schon voneinander trennen, weil auf der einen Seite ist die Fraktion und die hat das Recht zu sagen, wir reden nicht mit denen. Und das wird sie nach meiner Kenntnis auch tun. Es gibt Landesparteitagsbeschlüsse und Landesvorstandsbeschlüsse, die das ganz klar für das ganze Bundesland so verlangen. Und das ist, denke ich, auch in Ordnung, weil eine Partei, die dafür steht, dass man an der Grenze auf Flüchtlinge schießt, ich weiß nicht, wo da die gemeinsame Grundlage sein soll. Als Oberbürgermeister hat man eine etwas andere Funktion und eine andere Rolle, denn auch die AfD-Fraktion hat Rechte. Und diese Rechte sind einzuhalten. Also ein Demokrat, der sich nicht an demokratische Gepflogenheiten hält, der hat verloren. Man muss ja trotzdem nicht so tun, als ob man sich besonders gut leiden kann.
Ein Argument, mit dem Herr Klaus-Ruhe-Matzen tatsächlich in bisherigen OB-Wahlrunden immer sehr stark gepunktet hat, oder ob er gepunktet hat, weiß man nicht, zumindest hat er es ja nach vorne gestellt, ist eine transparentere Verwaltungsstruktur, möglicherweise auch modernere Bürgerservice. Wir können ja mal aussehen, es ist kein Geheimnis, dass Herr Matzen war ja früher Präsident der Industrie- und Handelskammer, dass da tatsächlich sich was geändert hat. Ich will sagen, verfilzte, verstaubte Strukturen möglicherweise aufgebrochen wurden, alles ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Ist da was zu tun, auch in der Rostocker Verwaltung, Stadtverwaltung?
Naja, also ich will jetzt gar nicht so viel über Klaus und sein Wirken in der Industrie- und Handelskammer sprechen. Vielleicht einfach nur so weit, wer 6 Jahre IHK-Präsident ist, der ist natürlich auch Bestandteil des Establishments, das ist mal auch klar. Und völlig normal ist, dass Verwaltungen oftmals ein bisschen behäbig sind. Wer sich aber damit beschäftigt, was alles möglich ist, auch heute schon, der wird feststellen, dass wir ganz viele engagierte Kolleginnen und Kollegen haben. Da geht mehr, das ist keine Frage. Das hat auch mit der Frage oder auch damit zu tun, wie man die Leute ausstattet, welche Arbeitsbedingungen man ihnen gibt, damit sie noch motivierter sind und damit da mehr passiert. Aber der Verwaltung per se erstmal vorzuwerfen, sie würde nur verwalten und nicht gestalten, das finde ich nicht so gut, zumal das auch oft der Sache nicht gerecht wird. Ansonsten könnte man auch sagen, verwalten ist Job der Verwaltung.
Und damit wollen wir zum zweiten Thema kommen. Gleich nach einem Song geht es dann weiter bei uns mit dem großen Thema Jugendbildung, Kultur, möglicherweise auch Sport. Jetzt kommt ein Lächeln in Ihr Gesicht, da sind Sie ja auch ganz gut zu Hause. Kleiner Song vorher, machen wir den Materia mit Herr Präsidente. Wie lassen Sie sich später anreden? Sollten Sie Oberbürgermeister werden? Herr Oberbürgermeister, El Presidente, oder gibt es da dann doch schon?
Also für die allermeisten glaube ich immer noch mit Steffen oder Herr Bockhahn oder so, das ist schon in Ordnung.
Depressiver Clown, stehst unter Strom, doch pinkelst gegen diesen Zaun. Hebamme mit Kinderhass, Öko mit Monster Trucks, Spider-Man mit Spinnphobie, ne Nade, die kein Kompass hat. Friedensaktivist und Bordsteinschläger, ein Weg vom Pech verfolgt der Schornsteinfeger. Deutscher Bahnchef bis pünktlich beim Privatjet. Füllt Champagner ab in Portweingläser. Fensterputzer, deine Brille ist verdreckt. Sagst, dass du meditierst, doch die Stille ist nicht echt. King Kong ohne Hochhaus, vom Milliardär zur Klofrau. Egal wie schön das Wort, bei deiner Stimme wird mir schlecht. Werd doch einfach Präsident. Regier doch gleich die ganze Welt. Du hast dafür genug Talent. Drück dein Gesicht auf unser Geld. Schmetterlingszüchter, betrachtest deine Schnapsfässer ganz nüchtern. Nimmst ne schwarz und weiß, der Meisterwerk heißt Zebraherden. Bist Asthmatiker, doch willst eigentlich Trompeter werden. Sternzeichen, Elefant, die Welt aus Porzellan. Ein Briefträger ohne Postleitzahlen. Ein Baumfäller mit Nagelfeile. Kannst nicht schwimmen, doch wohnst am Kap der guten Hoffnung und bist Bademeister. Dein harter Kern wird weich gespürt. Ein Schweizer Uhrwerk ohne Zeitgefühl. Rammst den Eisberg, gehst im Eismeer unter. Ein Orchester ohne Dirigent, das einfach immer weiterspielt. Werd doch einfach Präsident. Regier doch gleich die ganze Welt. Du hast dafür genug Talent. Drück dein Gesicht auf unser Geld. Werd doch einfach Präsident. Regier doch gleich die ganze Welt. Die Welle verprasst die Millionen. Bau dir ein Palast und bewach deinen Thron. Sitzt auf deiner Zitadelle mit einem Fernglas aus Chrom. Genieß deine Zeit bis zur Revolution.
Am 16. Juni sind wir Rostocker wieder aufgefordert, wählen zu gehen. Stichwahl ums Oberbürgermeisteramt. Steffen Bockan, Kandidat der Linken, gegen Klaus Ruhe Madsen, Klammer auf, parteilos, Klammer zu. Stichwahlen, Herr Bockan, Stichwahlen haben so ihre eigenen Regeln. In der Regel gehen weniger Leute zur Wahl. Ist das ein Fakt, der Ihnen entgegenkommt? Einem, der ja auf eine breite Parteibasis auch in Rostock durchaus immer noch zählen kann?
Ich weiß nicht, also das fällt für mich so ein bisschen in den Bereich von Aberglaube und ich bin nicht abergläubisch, weil das Unglück macht. Das ist immer schwer zu sagen. Am Ende zählt es darum, wer es schafft, die Leute zu bewegen, zur Wahl zu gehen, und ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung. Mhm. Ich wünsche mir natürlich auch, dass die meisten dann ihr Kreuz bei mir machen, das ist kein Wunder, weil je mehr Leute wählen gehen, umso größer ist natürlich auch die Legitimation des Oberbürgermeisters, gar keine Frage.
Und ein großes Themenfeld, was es in den nächsten Jahren zu beackern gilt, dem widmen wir uns jetzt, Bildung, Jugend, Kultur. Wiener hat da eine Frage.
Nicht erst seit den Protesten der Klimabewegung Fridays for Future formulieren gerade Kinder und Jugendliche ihre Vorstellungen und Forderungen von einer Zukunft immer lauter. Dabei geht es auch um eine überholte Bildungspolitik, um die Ausstattung der Schulen und Universitäten und außerdem um Inklusion. Jugendliche wollen nicht mehr nur das lernen, was der Arbeitsmarkt verlangt. Herr Bockan, wenn die Hansestadt Rostock Bildung mitdenkt, dann?
Ja, oder anders gefragt, was kann, was wird eine Stadt wie Rostock mit Ihnen als Oberbürgermeister tun, um Bildung mit und möglicherweise auch weiterzudenken, voranzubringen? Weil Bildung ist ja eigentlich auch dann auch mit Sache des Landes, des Bundes.
Ja, das ist genau die Schwierigkeit. Es wird immer ganz viel auf die Stadt geguckt, aber die Möglichkeiten der Stadt sind da tatsächlich beschränkt. Weil bei Bildung denken natürlich die meisten zuerst an Schule. Und da ist es so, dass die Aufgabe der Stadt ist, die Schulgebäude hinzustellen und die Schulgebäude gut auszustatten. Die Aufgabe des Landes ist zu bestimmen, was in diesen Schulgebäuden passiert und mit wem. Also Inhalte und Lehrerinnen und Lehrer sind Aufgabe des Landes. Da kann die Stadt so ziemlich gar nichts machen. Trotzdem möchte ich an der Stelle auch ein Stückchen den Blick zurückwagen und einfach sagen, als ich mein Amt angetreten bin, haben wir pro Jahr etwa 12 Millionen in die Sanierung und Erweiterung von Schulen und Sportstätten investiert. 2019 sind wir bei 26 Millionen angekommen. Das heißt, die Schlagzahl haben wir hier deutlich erhöht. Wir haben gerade vor kurzem das Gebäude der Förderschule Godewind neu eingeweiht. 5,5 Millionen sind dann in Evershagen in den Campus Maxim-Gorki-Straße investiert worden. Da sind die Pläne für die Weiterentwicklung auch da. Wir fangen jetzt endlich in der Kopenhagener Straße an, den Sportplatz fertig zu machen, um auch da den Schulsport wieder besser zu machen. Und die Schulsporthallen werden dann auch in Angriff genommen. Wir sind in Teutenwinkel dabei, in der Pablo-Picasso-Straße den Campus abschließend fertig zu machen. Und das reicht mir alles noch nicht, weil ich glaube, wir müssen Schule neu denken, auch als Kommune. Und wir müssen Lern- und Lebensorte definieren, die nicht einfach nur ein Klassenzimmer sind, sondern die einfach Lernatmosphäre auch verschaffen. Außerdem, das ist bereits fertig, haben wir einen Medienentwicklungsplan, um den uns ganz viele beneiden. Kann man auch sagen, dass es alles zu spät ist. Trotzdem sind wir die Ersten. In den nächsten 5 Jahren 22 Millionen Euro für die Digitalisierung der Rostocker Schulen. Und da wird schon ordentlich was reingehauen. Das ist mir auch total wichtig. Ich habe mal mit Antifaschismus und Bildungspolitik angefangen, Mitte der 90er. Und die Bildungspolitik hat mich nie ganz losgelassen. Und da darf jeder drauf wetten, dass ich da immer weiter ein Auge drauf haben werde.
Tatsächlich ist ja Schule immer so ein abgeschlossenes Gebäude. Man geht rein und alles, was drumherum ist, ist nichts, kann man wenig mit anfangen. Muss man Schule vielleicht noch mehr stärker mit der Nachbarschaft verzahnen möglicherweise? Es gibt ja gute Beispiele, dass Jugendeinrichtungen dann schon in Schulen arbeiten. Aber ich glaube, da geht auch gerade im Sportbereich noch deutlich mehr. Fragezeichen?
Ich wollte die Frage beenden. Also, ja, selbstverständlich. Also ich möchte ausdrücklich Schule als einen sozialen Ort im Quartier, im Wohnumfeld sehen. Das heißt also, dass wir nach Unterrichtsschluss das Gebäude nicht abschließen und dann ist Ruhe, sondern dass wir sagen, es ist ein Ort der Begegnung für alle Generationen. Auch deswegen beispielsweise in Warnemünde, wo die Grundschule Heinrich Heine gerade nicht nur saniert, sondern auch erweitert wird, haben wir sehr konsequent darauf geachtet, dass wir unten eine große Mensa-Aula haben, die auch für die Einwohnerinnen und Einwohner offen sein kann. Das heißt, die ist extern separat begehbar mit eigenen Toiletten und, sodass die auch für Veranstaltungen, für Ortsbeiratssitzungen, für Bürgergespräche und genutzt werden kann. Da möchte ich hin. Wir haben guten Grund, unsere Schulen zu öffnen. Und natürlich haben wir auch guten Grund dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten, die gerne größer sein könnten, die uns das Schulgesetz bietet, Vereine und Schulen zusammenzubringen, um nicht nur den Unterrichtsstoff, sondern auch das sogenannte informelle Lernen ein bisschen zu erweitern, besser genutzt werden können. Auch das ist eine Geschichte, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann und wo ich gerne weitermachen möchte.
In vielen Rostocker Stadtteilen gibt es ja tatsächlich schon Kinderbeiräte, Kindergremien, Kinderstadt in Reutershagen. Das ist, glaube ich, eine große Erfolgsgeschichte. Ja. Kinderortsbeiräte, glaube ich, gibt es jetzt auch in Lüttenklein, ja. Reutershagen, sowieso Lichtenhagen und glaube auch noch woanders ist irgendwas in Entstehung. Was aber jetzt immer mehr zum Gehör kommt, sind ja die Jugendlichen, die momentan halt nicht mehr diesen Weg gehen, sich von Grundschule in den Kindergremien auch zu engagieren, sondern sie sagen, wir haben andere Interessen, gehen auf die Straße. Wie nehmen Sie das wahr? Wie kann man Jugendbeteiligung, wie kann man Jugend mehr Aufmerksamkeit geben?
Also Punkt 1, es gibt in Rostock das Jugendforum. Das ist selbst verwaltet und selbst organisiert, wird aber auch mit begleitet und mit betreut, zum Beispiel durch den Rostocker Stadtjugendring, der ja auch durch eine städtische Förderung überhaupt erst arbeiten kann. Das ist gut, dass wir solche Strukturen haben. Und ich glaube, das Dümmste, was wir Lebensälteren machen könnten, wäre jetzt den jungen Leuten zu sagen, in welcher Struktur sie ihre Selbstverwaltung und selbst und ihre Beteiligungsformen ausleben sollen. Das können junge Menschen ganz gut alleine. Wir haben aber Projekte aufgelegt, auch jetzt schon, um das zu begleiten und zu betreuen. Es gibt jetzt eine Beteiligungskoordinatorin beim Rostocker Stadtjugendring. Die hat am 1. Mai mit ihrer Arbeit angefangen. Und da bin ich ganz gespannt, wie das läuft. Und ich darf darauf verweisen, dass seit diesem Jahr es auch ein Jugendbudget gibt in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. 25.000 Euro, die Jugendlichen selbst verwaltet, mit einer sehr großen Freiheit einsetzen können für Projekte, die sie selber aussuchen und die sie vor allen Dingen auch selber umsetzen.
Ganz großes Thema der Jugend momentan, Klimaschutz. Und da kann man tatsächlich auf kommunaler Ebene, auf Stadtebene ein paar Sachen in Bewegung bringen. Einige Städte haben den Klimanotstand ausgerufen. Konstanz war der Vorreiter in Deutschland. Anfang Mai Ludwigslust ist nachgezogen. Ist das eine Idee auch für Rostock? Andere Frage, wie kann man die Innenstadt, Geschäfte, Händler, Unternehmer dazu bringen, vielleicht tatsächlich mal, wir hatten heute großes Thema bei uns in der Sendung, Plastiktütenverbot. Andere Länder machen es vor. Warum geht sowas nicht in deutschen Städten? Geht sowas in Rostock?
Also das zu verbieten ist für eine Kommune tatsächlich relativ schwierig. Das ist immer das, wo man insbesondere wenn man irgendwie in die USA guckt und sieht, in New York sind große Cola-Becher inzwischen verboten. So, ja, New York ist aber auch ein eigener Bundesstaat und die haben eine andere Möglichkeit, als Rostock das hat. Mhm. Ich bin immer dafür, dass man die Dinge so beschreibt, wie man sie tatsächlich auch umsetzen kann. Und ich glaube, wir können ganz viel im Bereich der Aufklärung und der Prävention tun. Da möchte ich auch gerne noch mehr tun. Ich nehme es so
wahr, dass wir... Aber kann man nicht viel mehr über Begeisterung
dann? Ja, genau, da will ich gerade hin. Ich nehme wahr, dass wir inzwischen viel stärker auch im Einzelhandel erleben, dass Leute Plastiktüten liegen lassen. Der Einzelhandel hat sehr schnell reagiert auf die Frage, wie man denn beispielsweise Plastiktüten ersetzen kann. Da können wir auch mit Gesprächen noch deutlich mehr tun. Dafür gibt es die Klimaschutzleitstelle, dafür gibt es Personal und da ist aber letztlich natürlich auch jede und jeder aufgerufen mitzumachen und seinen eigenen Beitrag zu leisten.
Mhm. Wenn das Wort Grün, Klima fällt, dann fällt auch immer das Wort Verkehrswende. Da waren Sie sich ja auch im Vorwahlkampf mit vielen anderen Kandidaten einig, dass tatsächlich mehr gemacht werden muss. Radwegebau und sowas ähnliches. Wie sieht in Ihrer Vision eigentlich eine Verkehrswende aus?
Also zum einen funktioniert das dadurch, dass wir unnötige Wege vermeiden. Was meine ich damit? Also wir haben heute oftmals die Situation, dass man die Dinge, die man lebensnotwendig braucht, nicht mehr im eigenen Stadtteil hat. Also wenn man beispielsweise in Groß-Klein versucht, einen Allgemeinarzt zu finden, dann wird es schwierig. Und dann ist man verdammt einfach Wege in Kauf zu nehmen, die dann in aller Regel mit irgendeinem CO2-emittierenden Gefährt durchgeführt werden. Das kann man vermeiden, wenn man dafür sorgt, dass die Infrastruktur vor Ort in Ordnung ist. Also die Quartiere aufrüsten und verbessern ist ein relevanter Punkt, um Wege zu vermeiden. Das Zweite, natürlich müssen wir den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen. Die ständigen Preissteigerungen müssen gebremst werden. Das muss zum einen durch mehr städtisches Geld an die RSAG passieren. Das muss zum anderen aber auch dadurch passieren, dass wir das Land davon überzeugen, sich auch stärker für den Personennahverkehr in Rostock zu engagieren. Und dann ist, glaube ich, ein Stückchen auch auf der Habenseite festzustellen, es gibt ab dem neuen Schuljahr ein kostenloses Schülerticket für alle Rostocker Schülerinnen und Schüler. Damit zeigen wir Kindern und Jugendlichen, dass es gar nicht schlimm ist, wenn man Bus und Bahn fährt, dass es vielleicht sogar ganz schön ist. Und wenn man das noch ein bisschen öfter machen kann, weil die Taktungen noch verbessert werden, dann werden wir auch da gute Fortschritte erzielen.
Mhm. Das hört sich generell gut an. Was immer, wo ich immer so glaube, was fehlt, eine große Version oder auch alte Rechte aufzubrechen, möglicherweise funktioniert es halt künftig nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren oder man muss Verkehre komplett neu denken. Ein Teil macht Rostock, indem sie die L22 ja irgendwann mal überdachen oder untertunneln möchte.
Aber das nimmt ja keinen Verkehr weg, ne? Also eine überdachte oder untertunnelte L22 ist immer noch eine L22. Mhm. Und da werden dann auch immer noch so viele Autos langfahren wie heute. Das zu vermeiden ist ja der entscheidende Punkt. Also die Frage ist ja, wie kriegen wir es hin, dass Leute von sich aus auf die Idee kommen, das Auto stehen zu lassen oder vielleicht gar keins mehr zu haben, weil sie einen attraktiven ÖPNV haben, weil sie attraktive Fahrradverleih, vielleicht auch E-Bike-Verleihstationen haben, weil das Radwegenetz so gut ist, dass man es gerne nutzt, weil man vielleicht, auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn man auf Arbeit gefahren ist, mit dem Fahrrad eine Dusche hat und nicht neben dem Kollegen völlig verschwitzt sitzen muss. Mhm. Das sind alles so eine Kleinigkeiten, die man machen kann und machen soll. Ich bin kein großer Freund von Verboten. Deswegen glaube ich, dass es deutlich besser ist, die Attraktivität anderer Transportmöglichkeiten deutlich zu steigern. Aber das geht, wenn man das will.
Herr Bocker, nun ist ein Rostocker Oberbürgermeister, wenn Sie es denn werden, kein Weihnachtsmann und nicht jeder Wunsch geht auf Wunschzettel in Erfüllung.
Das hätte mir vorher einer sagen sollen.
Sie hatten die Stadtteile angesprochen, dass man die Stadtteile tatsächlich das Leben vor Ort stärken möchte. Wie könnte sich denn in Ihrer Amtszeit, auch wenn ein Oberbürgermeister vielleicht da nicht die einzige Einflussmöglichkeit hat, wie könnte zum Beispiel Groß-Klein sich entwickeln?
Also beispielsweise dadurch, dass wir insbesondere in Groß-Klein anfangen, uns um den Zustand der Fußwege und Radwege zu kümmern, dass wir das Grün in Groß-Klein in Ordnung bringen, dass wir gucken, dass leerstehende Gebäude vielleicht durch die Stadt angemietet werden und Kreativen übergeben werden, die dann einfach wissen, okay, in den nächsten 2 Jahren hat die Stadt dieses Gebäude gemietet, wir haben jetzt 2 Jahre Zeit, hier Angebote zu entwickeln. Wer weiß, vielleicht entsteht da was draus, was dann für länger bleiben kann, vielleicht ist es ein Projekt auf Zeit. Wir müssen natürlich gucken, dass insbesondere in diesen Bereichen auch die Angebote in den Schulen und Kitas von herausragender Qualität sind, und wir müssen auch natürlich Begegnungsräume schaffen, um sich wieder zu treffen, weil oftmals ist in diesen Stadtquartieren das Miteinander auch ein bisschen schwächer ausgeprägt. Das Nebeneinander ist dort oftmals stärker, und das ein Stück weit zu verändern und diese Quartiere durch eine konzertierte Aktion lebenswerter und attraktiver zu machen und ihnen auch einen deutlich besseren Ruf als heute zu geben, das kann man schaffen, aber das braucht Kraft.
Mhm. Wir könnten jetzt so einige Stadtteile in Rostock durchgehen, in der Rostocker KTV sieht es ganz anders aus, ja. Da ist so der Trend, die Straße wieder zurück zu erobern, sich auf der Straße zu treffen, Begegnungen zu schaffen, wie finden Sie das?
Das ist großartig, weil das ist urbanes Milieu, also das ist das, wie man sich Stadt hier eigentlich vorstellt, also die wenigsten ziehen in die Stadt, um ihre Ruhe zu haben.
Herr Bockern, gleich dritte Runde, da geht es dann um Stadtentwicklung, großes Thema. Ich weiß, da sind viele Rostocker unzufrieden, so wie es läuft. Es gibt zwar viel Bürgerbeteiligung, Mittelmole wird viel diskutiert, aber viele haben auch das Gefühl da trotzdem, dass man möglicherweise nicht ganz so verstanden wird. Bevor wir zu diesem Thema kommen, eine andere Frage. In 10 Tagen ist Wahl, Stichwahl. Sie hatten in der ersten Runde knapp 20% geholt, Ihr Herausforderer 34%. Das heißt also, Sie sind sowas wie der Außenseiter. Gefühlt kämpfen Sie jetzt in der zweiten Phase weniger. Müssten Sie nicht mehr kämpfen?
Also ich für mich kann sagen, dass ich meinen Kalender sowas von umgestellt habe und so dermaßen viel mache, dass ich da ordentlich ackere. Und wir wissen beide, dass die Begeisterung für Handball ganz groß ist, und ich erinnere mich gerne daran, dass mein heißgeliebter HC Empor vor nicht allzu langer Zeit nach 54 Minuten 22 noch mit 7 Toren hinten lag. Und das Spiel endete unentschieden. Das heißt, in 5 Minuten und 38 Sekunden wurden die 7 Tore Rückstand aufgeholt. Das geht. Und wenn sowas im Handball geht, geht das auch in der Politik.
Herr Steffen Bockern, Dankeschön.
Sich selbst füllt sich aus, sinnlos, schön, einfach so. Und ich frag dich, wo geht's hin, Kapitän? Du bist doch Kapitän, oder wer steuert ihn? Und wozu? Wozu brauchen wir den Kompass, wenn wir nicht wissen, wohin wir beide wollen? Das Ufer rückt fern, ich sehe die großen Wellen rollen, ich sehe die großen Wellen rollen. Und du fragst mich, Kapitän, oder wer steuert ihn? Weil du nicht lenkst und weil ich nichts entscheide, und wir jeder nur nach hinten schauen, so sitzen wir jetzt beide im Bauche des Wals voll Vertrauen und fragen, wo geht's hin, Kapitän?
mit Kapitän, kann man ja auch fast das Oberbürgermeisteramt in Rostock so bezeichnen, Kapitän einer Stadt. Wir sind maritim, um Maritimes wird es jetzt auch in der nächsten Runde gehen. Es geht um Stadtentwicklung, eigentlich reichen da unsere letzten 10 Minuten nicht mehr aus. Wie wird die Stadt in 2026 aussehen? Das so lange wären Sie ja dann Oberbürgermeister, Herr Bockern.
Großartig, fantastisch und wunderschön. Ich bin noch auf die Frage gespannt, deswegen lasse ich es mal so kurz.
Achso, genau, Marie hat sich Mühe gegeben, also los geht's.
Die Hansestadt Rostock hat sich in den vergangenen 10 Jahren ihre Schuldenfreiheit erarbeitet. Allerdings mussten in dieser Zeit auch viele wichtige Investitionen liegen bleiben oder verschoben werden. Etwa im Bereich Infrastruktur, Straßenbau oder Stadtentwicklung. Experten beziffern den sogenannten Investitionsstau in Rostock auf rund 200 Millionen Euro. Der Abbau dieser verschobenen Projekte muss genauso prioritär behandelt werden wie der Wunsch nach Neuinvestitionen. Und da gibt es einige in der Stadt, wie das Volkstheater, das Petritor, einen neuen Verwaltungsbau am Neuen Markt, ein Landesmuseum für Archäologie, ein maritimes Museum im Igerpark, die Mittelmole in Warnemünde, ein neuer Kreuzfahrthafen, die Bundesgartenschau oder die Modernisierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und ganz nebenbei gilt es, schnell und günstigen Wohnraum zu schaffen. Herr Bockhahn, mit welchen Ideen und Visionen wollen Sie dem einfachen Rostocker Wahlvolk mehr Frei- und Rückzugsräume auch in zentralen und wassernahen Stadtgebieten geben?
Jetzt mische ich mich nicht ein.
Ja, danke. Jetzt wäre es mal schön gewesen. Nein. Also Punkt 1, wir haben einen Bürgerschaftsbeschluss und der heißt, dass die Ufergebiete überall für alle frei zugänglich sein müssen. Mhm. Und der muss weiter gelten. Natürlich heißt das, dass wir die Uferkanten auch attraktiv machen müssen. Das heißt beispielsweise im Stadthafen die Aufenthaltsqualität erhöhen. Ich glaube, der Stadthafen funktioniert sehr gut. Zumindest lässt mich das vermuten, dass jeden Tag so viele Leute da sind. Der ist nicht besonders hübsch und da muss tatsächlich was passieren. Ich stelle mir einen Stadthafen vor mit einem großen Spielplatz, mit Grünflächen, mit Grillplätzen, großen Müllbehältern, mit Sanitäreinrichtungen, damit man dann auch seine Notdurft verrichten kann. Und ich stelle mir vor, dass wir auch Aufenthaltsräume in allen anderen Stadtteilen wieder stärker berücksichtigen. Das bedeutet, also das fängt mit so Kleinigkeiten an, wie Parkbänke aufzustellen. Wenn man in Lichtenhagen eine Parkbank sucht, dann wird einem das auf dem Lichtenheger Brink gelingen und ansonsten im gesamten Stadtteil nicht. Das ist ein Problem und sowas muss man anfassen. Das braucht gar nicht immer unglaublich viel, man muss es nur tun.
Wird man solche Ideen, die Sie jetzt hier unseren Hörern versprechen, wird man sie auch irgendwie bildlich oder darauf festnageln können? Weil bisher sehen wir nur Pläne, Projekte von einem großen Museum im Stadthafen, wo wir gar nicht wissen, passt das da überhaupt hin? Wie sieht das aus? Nun wissen wir auch alle, das kommt vielleicht erst viel später, als am Anfang gesagt wurde. Gibt es sowas auch visuell zu sehen?
Naja, ich bin kein Architekt und ich war im Zeichnen auch wirklich eine echte Null. Insofern habe ich da jetzt keine eigenen Bilder. Fakt ist aber zum Beispiel beim Archäologischen Landesmuseum, dass wir da erstmal gucken müssen, wo die Reise hingeht. Weil neulich sollte es noch 80 Millionen kosten. Jetzt wurde beschlossen, dass es noch 40 Millionen kosten soll. Die Frage ist, ob es dann noch wert ist, wirklich am Stadthafen gebaut zu werden oder ob wir nicht zurück auf Anfang gehen und sagen, das Ganze machen wir in der Sozietät Maritime in der August-Bebel-Straße.
Aber Sie nehmen, ich hoffe das zumindest schon wahr, dass es einen großen Wunsch gibt, ein großes, auch tiefe Bauchschmerzen, auch bei mir muss ich sagen, dass der Stadthafen sich entwickelt, so nach dem Wunsch vielleicht von Wirtschaft, nach dem Wunsch für Touristen möglicherweise, aber die Rostock auf dem stehen bleiben.
Also das nehme ich sehr, sehr bewusst wahr und ich bin ja dadurch, dass ich ein Kind von Stadtmitte bin, irgendwie auch mit dem Stadthafen enorm gut vertraut und das ist eine ganz große Sorge von mir. Ich möchte ausdrücklich nicht, dass der Stadthafen kommerzialisiert wird. Es ist eine der letzten kommerzfreien Rückzugsorte in Rostock und glaube, deswegen wird er auch so angenommen, weil man eben nicht erstmal einen Schein auf den Tisch packen muss, um im Stadthafen eine gute Zeit zu haben. Und das möchte ich unbedingt bewahren, selbstverständlich. Aber nicht nur im Stadthafen, sondern das brauchen wir auch in allen anderen Vierteln.
Mhm. Andere Frage, weil am Museum eben angeklungen ist, wurden wir Rostocker aus Ihrer Sicht betrogen? Wir hatten vor wenigen Monaten große Pläne zum Bugapark. Seit einigen Wochen wissen wir, viele Projekte sind nicht umsetzbar und es sind gerade die Projekte, ein Spielplatz, eine Badestelle möglicherweise auf der Warnow, wobei wir auch noch nicht wissen, dass das, ob das funktionieren hätte. Aber es sind genau diese Projekte, diese Freiräume, die als erstes gestrichen werden. Und wurden wir eigentlich betrogen mit diesem Hype für die Buga?
Ach, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ich will es mal so formulieren. Ich bin ja bekanntermaßen nicht der allergrößte Freund der Buga-Idee. Ich glaube schon, dass da Projekte dabei sind, die ganz interessant sind, die man sich auch weiter anschauen soll. Aber es wird ohnehin so sein, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten mit der Verwaltung weiter daran arbeiten, diese einzelnen Projekte zu untersetzen und dass 2020 die Bürgerschaft nochmal zu entscheiden hat, wollen wir jetzt wirklich daraus eine Buga machen oder wollen wir das nicht? Mir ist wichtig, dass wir so eine Projekte wie die Sanierung des Kanuclubs der Kanufreunde Rostocker Greif auf der Holzhalbinsel umsetzen, weil wir genau da diese Nischen, diese öffentlichen Plätze halten können. Das ist für mich total bedeutsam und den Rest wird man aus meiner Sicht nochmal neu verhandeln müssen.
Mhm. Meine Kollegin Marie hat einige Großprojekte, Millionenprojekte aufgezählt. Wenn Sie eins streichen dürfen, gibt es irgendwie eine Streichliste?
Naja,
was ist überflüssig?
Es gibt ja für alles eine Liste, die mit Beschlüssen der Bürgerschaft versehen ist, aber ich könnte tatsächlich zuerst auf die Buga verzichten, das ist so.
Mhm. Okay. Stichwort Wohnen in Rostock, ein großes Thema, auch nebenbei angesprochen, reicht ja unsere Zeit leider nicht aus, aber Fakt ist, es fehlt sozialer Wohnraum, entstehen tun Wohnungen in bester Lage, in 1A-Lage. Rostock punktet jedes Jahr auf der Immobilienmesse in München, Expo Real, mit tollen Wohngebieten, mit zu entwickelnden Gebieten. Wie stehen Sie zu sozialem Wohnraum? Ich weiß, ein Oberbürgermeister wird das dann nicht allein wuppen können, man braucht immer Unterstützung und trotzdem hat man ja Vorstellungen, wie sowas laufen könnte.
Also Fakt ist, man kann heute im Prinzip keinen Wohnraum mehr errichten zu Preisen, die als Sozialmieten durchgehen. Das ist aufgrund gestiegener Baukosten, aufgrund gestiegener Anforderungen auch des Bundes einfach nicht mehr möglich. Was man aber durchaus machen kann, ist den Bauherren zu sagen, wenn ihr hier bauen wollt, dann müsst ihr einen Teil eurer Wohnung gegebenenfalls subventionieren. Das könnt ihr euch in anderen Teilen des Hauses wieder rausholen. Konkret, Hamburg macht das. Wer auf städtischem Grund und Boden bauen möchte oder von der Stadt Grund und Boden für Wohnungsbau haben möchte, muss garantieren, für die nächsten 15 Jahre 20% der Wohnung bezahlbaren Konditionen, also unter 6,50 pro Quadratmeter. Und ich wüsste nicht, warum wir das in Rostock nicht genauso machen sollen.
Es ist sicherlich legitim, wenn sich ein Oberbürgermeister, der 7 Jahre im Amt ist, bei Herrn Medlin, bei Ihrem Vorgänger, potenziellen Vorgänger, müssen Sie mal aufpassen, waren es sogar 14 Jahre. Wenn er sich, auch Herr Medling hat sich ein Denkmal geschafft, das ist durchaus legitim, als er angetreten ist, war Thema 1 Schuldenfreiheit Rostock ist gelungen. Thema 2 war Theater, das ist nicht gelungen. Wie sieht Ihr Plan aus? Wie könnte Ihr Denkmal sein? Was sagen Sie, wollen Sie 2026 auf alle Fälle geschafft haben, abgearbeitet haben?
Also das ist so wie bei Personaldiskussionen in der Politik. Das, was man, der Name, den man zuerst sagt, der wird es garantiert nicht. Insofern könnte ich jetzt mit dem Augenzwinkern sagen, ich möchte eine erfolgreiche Buga 2025 haben, in der Hoffnung, dass sie dann von vornherein rausfliegt. Nein, ich denke nicht über Denkmäler nach, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt, dass wir tatsächlich den Theaterneubau in Gang kriegen, weil der ist mehr als überfällig.
Aber da ist jetzt auch eigentlich ja nichts mehr zu ruckeln, glaube ich.
Also, der Teufel ist ein Eichhörnchen, ne?
Okay. Herr Bockan, die Zeit rennt. 4 Minuten haben wir noch. Und hier stehen bei mir noch 8 Fragen. Deshalb die nächsten Fragen werden wir ein bisschen kürzer durchjagen. 7 Fragen, halt Rostocker Zahl, muss so sein. Wie interpretieren Sie den Job als Oberbürgermeister? Eher als Macher, einer, der vorangeht, oder alternativ Manager-Netzwerker?
Manager-Netzwerker.
Der Bedarf an Sportstätten, wir hatten es vorhin im Gespräch schon mal kurz angesprochen, ist groß. Viele Vereine wünschen sich neue Anlagen, Seawolves, Griffins, Piranhas, die Schwimmer, auch die Fußballvereine, Motor Neptun ist ein Verein, der sich neue Sport. Was ist realistisch? Was geht da?
Da geht einiges und Motor Neptun bekommt ja die Rote Erde saniert, das steht ja schon fest.
Okay, Footballstadion war auch ein Wunsch, irgendwie Arena?
Steht leider nicht ganz oben auf der Liste.
Schwimmhalle?
Kommt auf jeden Fall.
Das gilt übrigens alles nicht als Frage, eben nur als Zusatz. Ihr größter, Sie sind begeisterte Sportler, Sie spielen Handball, Ihr größter Erfolg als Sportler?
Das wird hoffentlich am 3. August ein Marathon in unter 4 Stunden sein.
Was wäre aus Ihnen geworden, hätten Sie sich nicht für die Politik entschieden?
Wahrscheinlich ein Mensch, der sich gerne für Politik entscheiden möchte. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Haben Sie Vorbilder in der Politik?
Nee, ich habe keine Vorbilder.
Wenn Sie sich ein Problem wegwünschen könnten, das ist eben schon so angeklungen, was wäre das? Als Oberbürgermeister immer
jetzt?
Achso,
als Oberbürgermeister. Ansonsten hätte ich mir gewünscht, das Ergebnis schon zu kennen. Nee, ein Problem als OB wegwünschen können. Ich würde mir wünschen, dass die Verwaltung viel schneller digitalisiert werden kann, als das real möglich sein wird.
Mhm. Ihre herausragendste Eigenschaft als Mensch, nicht als OB?
Ich kann hartnäckig sein und zwar sehr.
Herr Bockhahn, wir drehen die Uhr vor. 16. Juni. Es ist kurz nach 18 Uhr. Die ersten Hochrechnungen, Tendenzen des Wahlausgangs trudeln ein. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie Sie jubeln, sondern wo nehmen Sie das Ergebnis zur Kenntnis? Ist es dann eher in der Familie, zu Hause oder doch innerhalb der Partei, in einem Lokal oder sonst wo im Hinterhof?
Das wird man mir nicht glauben, aber darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ist wirklich so. Also das kommt später dran.
Herr Steffen Bockhahn, möglicherweise neuer Oberbürgermeister von Rostock, vielen Dank.
Danke
auch. Ich hoffe, Ehrlichkeit und Offenheit.
Ja, aber.
Das wird sich dann in den nächsten Jahren herausstellen. Wir werden Ihnen auch weiter auf alle Fälle auf die Finger schauen, egal ob Sie Oberbürgermeister werden oder dann Senator bleiben in Rostock.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.